Willkommen beim Deep Dive. Schön, dass du dabei bist. Heute knöpfen wir uns ein Thema vor, das in letzter Zeit echt ordentlich Staub aufgewirbelt hat.
Absolut.
Wir schauen uns einen ausführlichen und frisch aktualisierten Essay an. Der ist von Kurt O. Wörl und heißt Im Treibhaus der Meinungen. Und ich sag gleich vorweg, das ist keine leichte Kost.
Nee, wirklich nicht.
Aber genau deshalb bist du ja hier. Du hast wahrscheinlich schon tausend Debatten über das Klima gehört und gelesen. Wir wollen heute mal einen Schritt zurücktreten und uns eine Perspektive ansehen, die, naja, die sehr ungemütlich ist.
Ja.
Weil sie die etablierten Strukturen massiv hinterfragt. Und wir wollen dir einfach diesen Aha-Moment liefern, ohne dich direkt mit Infos zu erschlagen.
Genau. Und dazu muss man erstmal wissen, wer dieser Autor ist. Wörl ist jetzt kein Klimawissenschaftler. Er ist ein interessierter Laie und genauer gesagt ein passionierter Segelflieger.
Was ja erstmal nebensächlich klingt.
Klingt es ja. Aber wer Segel fliegt, der hat naturgemäß ein extrem feines, fast schon überlebenswichtiges Gespür für Wetterphänomene.
Für Thermik.
Und atmosphärische Veränderungen. Er blickt also mit einer sehr ambivalenten und teils extrem kritischen Linse auf die gesamte Klimadebatte. Vor allem auf die Kommunikation des Weltklimarats, also des IPCC.
Mhm. Und ganz wichtig vorab, bevor wir hier richtig in diesen Deep Dive reinstarten, Wörl teilt in diesem Essay ordentlich aus.
Oh ja.
Das ist ein Text, der extrem polarisierende und zum Teil echt politisch aufgeladene Standpunkte vertritt. Deshalb, und das ist unser Disclaimer heute, wir ergreifen hier absolut keine Partei.
Rein objektiv. Welche Argumente und Kritikpunkte werden in der Quelle eigentlich vorgebracht? Einfach, damit du ein umfassendes Verständnis von genau dieser spezifischen Perspektive bekommst.
Okay, drüseln wir das mal auf. Was sind denn laut dem Autor die unstrittigen Fakten? Also wo fängt er an?
Naja, wer jetzt denkt, das sei ein Text von jemandem, der den menschengemachten Klimawandel leugnet, der liegt völlig falsch.
Ja, er bestreitet die physikalischen Grundlagen ja gar nicht.
Genau. Dass sich die Erde erwärmt, was ja durch Eisbohrkerne, Baumringe und schmelzende Gletscher belegt ist, das ist für ihn Fakt. Auch dass Treibhausgase wie CO2 und Methan existieren und dass wir Menschen da massiv dazu beitragen. All das hackt er direkt zu Beginn ab.
Mhm.
Sein eigentliches Problem ist ein ganz anderes. Es geht um die Prognostik, also den Blick in die Zukunft.
Ja, und da bringt er diese wahnsinnig gute Analogie, das Beispiel mit dem Multipendel aus der Chaostheorie.
Oh, ja, das Bild ist stark.
Stell dir ein normales Pendel vor, so eins wie bei einer alten Standuhr. Das tickt wunderbar vorhersehbar hin und her. Jetzt hängst du an das untere Ende von diesem Pendel ein weiteres, aber kleineres Pendel.
Mhm.
Und daran vielleicht noch eins. Und wenn du dieses Gebilde jetzt anstößt,
dann passiert etwas völlig Verrücktes. Die Bewegungen werden nach ein paar Sekunden derart chaotisch, dass sie sich absolut nicht mehr berechnen lassen. Selbst die besten Supercomputer der Welt können nicht exakt vorhersagen, wo sich die Spitze von so einem Multipendel in einer Minute befinden wird.
Genau. Und das überträgt Wörl auf das Klima. Unser globales Klimasystem ist im Grunde ein gigantisches Multipendel. Es ist ein hochkomplexes, nichtlineares Geflecht. Wolkenbildung, Meeresströmung, Vulkanismus, das entzieht sich einfach diesen ganz exakten Prognosen.
Was hier faszinierend ist, ist, wie der Autor diese unstrittigen Fakten nutzt, um seine Ambivalenz zu begründen. Auf der einen Seite haben wir diese harten historischen Messdaten.
Mhm.
Er verweist da zum Beispiel auf den extremen Anstieg der Menschheit. Um 1850, also so zu Beginn der Industrialisierung, hatten wir etwa 1,2 Milliarden Menschen auf der Erde.
Und heute sind wir bei über 8 Milliarden.
Richtig. Ein massiver exponentieller Anstieg. Diese Daten sind eindeutig. Aber auf der anderen Seite warnt er eben total davor, Computermodelle, die in die Zukunft schauen, als unfehlbare Wahrheit zu betrachten.
Und das bringt uns zu einem Thema, das in der Debatte laut Wörl fast völlig fehlt. Ein riesiger blinder Fleck.
Ja, das Bevölkerungswachstum.
Exakt. Er sagt, während wir hier über Lastenfahrräder streiten und über den Heizungstausch diskutieren, wird das exponentielle globale Bevölkerungswachstum komplett ignoriert. Die Kurven von der globalen Erwärmung und dem Bevölkerungswachstum, die verlaufen nahezu parallel.
Hm, das ist wirklich auffällig.
Aber warum ist das so ein blinder Fleck? Warum spricht da keiner drüber?
Na, weil es politisch und ethisch natürlich extrem brisant ist. Wenn du über Bevölkerungsentwicklung redest, bist du sofort bei kulturellen Traditionen oder globaler Gerechtigkeit. Das ist ein Minenfeld.
Da hat man auch gleich so autoritäre Maßnahmen im Kopf, ne? Sowas wie Chinas Ein-Kind-Politik.
Und genau das fordert der Autor eben nicht. Er will keine autoritären Maßnahmen. Er betont ganz klar freiwillige Geburtenkontrolle, Zugang zu Verhütungsmitteln. Und das ist echt der wichtigste Punkt, Bildung für Frauen.
Ja.
Das ist laut ihm die humane Lösung. Je besser die Bildung, desto natürlicher flacht die Geburtenrate ab.
Hier wird es wirklich interessant, denn er knöpft sich danach direkt das Epizentrum der Klimadebatte vor, das IPCC, also den Weltklimarat. Und er übt da ziemlich harte methodische Kritik.
Nee, er geht da richtig an die Grundannahmen ran.
Er zweifelt zum Beispiel an, dass dieser wahnsinnig geringe CO2-Anteil in der Erdatmosphäre, das sind ja aktuell gerade mal so um die 0,04%, dass der eine so massive Wirkung haben soll. Er vergleicht das mit der Venus. Dort haben wir 96% CO2 und einen 90-fach höheren Druck als auf der Erde.
Klar, das ist ein extremes Treibhaus.
Genau. Und er kritisiert, dass das IPCC mögliche gegenregulierende Faktoren viel zu wenig beachtet. Also was passiert im System Erde, wenn sich beispielsweise der Golfstrom verlangsamt?
Das ist methodisch gesehen total spannend. Er bringt hier quasi das wissenschaftstheoretische Konzept von Karl Popper ins Spiel. Das Prinzip der Falsifikation.
Aha.
Kurz gesagt bedeutet das, eine Hypothese muss prinzipiell widerlegbar sein. Man muss versuchen, seine eigene Theorie kaputt zu machen. Wenn sie standhält, ist sie gut. Der Vorwurf der Quelle an das IPCC lautet aber, sie suchen primär nach Bestätigungsdaten, also ein klassischer Confirmation Bias.
Um das mal anschaulich zu machen, die Analogie aus dem Text ist echt super. Stell dir vor, du beauftragst jemanden, Beweise dafür zu sammeln, dass Autos rot sind.
Ja.
Diese Person stellt sich an die Straße und notiert akribisch jedes rote Auto. Das kommt dann als Beweis in den Bericht.
Mhm.
Aber alle Fahrzeuge in anderen Farben, also blaue oder grüne Autos, die werden einfach komplett ignoriert. Die passen nicht in die Theorie.
Und am Ende hast du einen Bericht, der beweist, dass alle Autos rot sind.
Genau. Und diese Art von Tunnelblick kreidet Wörl eben dem IPCC an.
Man muss aber dazu sagen, diese Kritik kommt nicht nur von außen, also von Laien wie ihm. Das kommt auch aus den eigenen Reihen der Wissenschaft.
Ja, der Text nennt da Professor Dr. Hans von Storch. Das ist ein renommierter Klimaforscher. Der hat 2013 ein sehr bekanntes Interview im Fokus gegeben.
Und von Storchs Fazit damals war geradezu vernichtend. Er sagte, die Klimaforschung habe ihre Ergebnisse quasi überverkauft.
Überverkauft.
Ja. Man wollte die Menschen wohl nicht mit zu viel Differenzierung überfordern. Also hat man Modelle als zu absolute Wahrheiten dargestellt. Der Autor zieht daraus den Schluss, dass das IPCC teilweise wie so eine Priesterschar gehandelt hat.
Eine Priesterschar, die keinen Widerspruch duldet.
Genau. Und dann gab es ja auch richtig peinliche Fehler.
Oh ja, die Prognose zu den Himalaya-Gletschern.
Richtig. In einem Bericht stand, die würden bis 2035 komplett verschwinden. Ein apokalyptisches Szenario, das einfach ein völliger Rechenfehler war. Oder auch das mangelnde Krisenmanagement bei der Stagnation der globalen Temperaturen. Zwischen 1998 und 2013 ist die Temperatur empirisch kaum gestiegen. Die Modelle hatten aber einen steilen Anstieg vorhergesagt.
Da fiel das Kartenhaus dann ein bisschen zusammen. Und Wörl erwähnt ja auch den Ökonomen Richard Toll. Der ist 2014 sogar vom IPCC zurückgetreten, weil er die Berichte als viel zu alarmistisch empfand.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Wie gehen wissenschaftliche Institutionen eigentlich mit Unsicherheit um? Und das führt uns zum sogenannten Climategate-Skandal von 2009.
Das war kurz vor dem Kopenhagen-Gipfel, ne?
Genau. Da wurden über 3000 E-Mails von Servern der Universität East Anglia geleakt, einem der wichtigsten Klimaforschungszentren.
Und da gab es diesen berüchtigten Satz von Philip D. Jones. Der schrieb in einer Mail, ich zitiere das mal, ich habe gerade Mikes Naturtrick vollendet, um den Rückgang zu verbergen. Wenn man das liest, denkt man doch sofort an Betrug.
Natürlich, obwohl spätere Untersuchungen dann zeigten, dass es kein wissenschaftliches Fehlverhalten war. Es war einfach eine extrem unglückliche Wortwahl. Dieser Trick war nur die Kombination von Baumringdaten mit direkten Thermometermessungen.
Aber der PR-Schaden war gigantisch.
Absolut. Der Vertrauensverlust war da, vor allem weil der Text auch beschreibt, dass Jones lieber Daten löschen wollte, als sie durch ein Transparenzgesetz herauszugeben.
Und Transparenz ist das Stichwort. Das IPCC wird in der Quelle mit einem Vampir verglichen, der das Sonnenlicht scheut.
Ein hartes Bild.
Sehr hart. Und Wörl kritisiert auch die direkte Einflussnahme von außen, dass politische Lobbygruppen wie OSIS oder NGOs wie Greenpeace und der WWF direkten Einfluss auf die Textentwürfe des IPCC hatten.
Dafür wischt dann die Grenze zwischen Wissenschaft und Aktivismus.
Ja, er stellt sogar diesen Friedensnobelpreis in Frage, den das IPCC und der damalige Leiter Pachauri 2007 bekommen haben. War das Wissenschaft oder nur eine vorschnelle PR-Auszeichnung?
Da sind wir jetzt ganz tief in den Vorwürfen drin.
Also, was bedeutet das nun alles? Er leitet dann nämlich zum überraschendsten Teil des Textes über. Ein echter Aha-Moment. Wir leben erdgeschichtlich betrachtet in einer Eiszeit.
Ja, und das vergisst man total schnell.
Für über 80% der letzten 500 Millionen Jahre war die Erde eisfrei und viel wärmer als heute. Dieser eisvereiste Zustand der Pole, das ist eigentlich eine geologische Ausnahme.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, landen wir beim philosophischen Konzept des Autors. Er sagt, der Kampf gegen den Klimawandel ist gar kein Kampf für die Natur.
Sondern?
Es ist der Versuch, einen planetaren Ausnahmezustand künstlich zu konservieren. Warum? Weil unsere Küstenstädte und unsere Landwirtschaft genau darauf angewiesen sind.
Er nennt das Terraforming rückwärts.
Genau. Wir betreiben das nicht, weil die Erde diese Temperatur braucht, sondern weil wir sie brauchen. Aus purem zivilisatorischem Egoismus.
Wahnsinn. Lass uns das mal zusammenfassen. Der Essay von diesem Segelflieger ist eigentlich ein Plädoyer für methodische Strenge und gegen dogmatische Glaubenskriege.
Wissenschaftliche Ungewissheit ist für ihn keine Schwäche.
Richtig. Es ist der Anfang echter Erkenntnis. Er zitierte am Ende sogar Goethes Faust. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.
Und das ist genau der Punkt, den du dir als Hörer mitnehmen kannst. Wenn du das nächste Mal Nachrichten über Klimamodelle oder politische Entscheidungen hörst, dann frage dich einfach mal, werden mir da gerade wirklich unumstößliche Wahrheiten präsentiert? Oder reden wir über Wahrscheinlichkeiten in einem absolut komplexen System?
Das ist die entscheidende Frage. Und ich verabschiede mich heute mit einem finalen provokanten Gedanken von dir. Der baut genau auf diesem Text auf.
Okay, ich bin gespannt.
Wenn unser Klimaschutz im Grunde so ein egoistisches Reverse Terraforming ist, also nur zum Erhalt unserer Zivilisation, was passiert dann, wenn die Technologie es uns eines Tages erlaubt, den Thermostat der Erde komplett zu kontrollieren?
Oh, das ist eine krasse Vorstellung.
Wer entscheidet dann eigentlich, was die globale Idealtemperatur ist? Und wessen geopolitischen oder wirtschaftlichen Bedürfnissen soll diese Temperatur dann dienen?
Ein echter Stoff zum Nachdenken.
Absolut. Vielen Dank, dass du heute mit uns in diese Thematik eingetaucht bist. Bis zum nächsten Deep Dive.